Stefanie Diekmann bin ich. Ich habe gestern mit dieser wunderbaren Gemeinde an einem Thema gearbeitet, wie wir nämlich miteinander echter und liebevoller umgehen können, um eine Gemeinde zu werden, die Herz an Herz ist. Und für die, die Herz an Herz sind, damit ich nicht die ganze Zeit so machen muss, hier unten gibt es noch freie Plätze. Also wer jetzt noch Lust hat, runterzukommen, nutzt es. Gott liebt Veränderungen und Entwicklungen. Und wenn wir uns danach ausstrecken, nach dieser inneren Bewegung, wird uns das gut tun. Und tatsächlich ist aber Veränderung etwas, was wir in den meisten Fällen nervig und anstrengend und herausfordernd finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn eure Vorgesetzte sagen, wir haben ein neues Computerprogramm. Dann sagt ihr doch bestimmt alle, Yippie! Oder wenn ihr sagt, der Führerschein muss jetzt getauscht werden, ihr dürft euren schönen Lappen nicht mehr haben. Yippie! Nein, finden wir nervig. Du hast in deinem Leben schon viele Veränderungen erlebt, weil wir oft das Gefühl haben, da kommt schon wieder was Neues. Wir wollen alle mit einer hochtechnisierten Super-Hüft-OP eine tolle neue Hüfte eingesetzt kriegen, aber diese ganzen anderen Updates sind doch nervig. Also wir wollen die Entwicklung und die Technik, aber eigentlich ist das nervig. Und du hast in deinem Leben nicht nur diese Neuerungen schon hinter dir, egal wie jung du bist, sondern auch schon viele Entscheidungen getroffen. Glaubensentscheidungen, Lebensentscheidungen, viele Momente, in denen du überlegen musstest, wohin geht's. Und wahrscheinlich hast du die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Über Willensentscheidungen allein werden die wesentlichen Dinge nicht verändert. Nur weil ich will, dass diese Gemeinde hier in Stralsund zukunftsfähig wird, verändert sich nichts. Beziehungen gestalten wir nicht über unseren Willen allein. Großzügigkeit ist eine Willensentscheidung, aber trotzdem kann es nicht dabei bleiben. Etwas von meiner Zeit, Kraft oder meinem Geld, meinem Wissen zu teilen, ist dann der praktische Schritt. Und das Bearbeiten alter Lebensthemen, meine insgeheime Furcht vor Gott oder vor den Menschen, davor, dass diese Kirche nicht so bleibt, wie ich sie gerne hätte, das erledigt sich nicht durch meine Willensentscheidung. Welche Veränderung wünschst du dir? Keine? Warum eigentlich? Was hat dich dazu gebracht? Welche schmerzhaften Erfahrungen hast du gemacht, dass du sagst, jetzt reicht's auch? Was ist der Preis für Veränderungen? Was ist der Preis, wenn ich mich auf den Weg mache, Gott neu zu glauben? Was ist der Preis, wenn ich meine Idee hier einbringe? Wenn ich in der Gesellschaft Position beziehe? Was ist, wenn wir scheitern? Heute weiß man, dass die großen Unternehmen am allerbesten arbeiten, indem sie das sogenannte Trial and Error ausprobieren. Ein Schritt vor, 7 nach links, 2 nach hinten, 13 nach vorne. Im Moment sehen wir das bei der Deutschen Bahn. Sie probieren ziemlich viel aus, um diese große Krise zu bewältigen. Und wir als Kundinnen und Kunden sitzen da und kommentieren das. Schlecht. Aber trotzdem ist die Frage, wie gehst du persönlich mit Änderungen um? Gibt es in dir ein wirksames Warum, das dich immer weiter treibt? Ich kenne Menschen, die seit Jahrzehnten Kindergottesdienst machen. Und zwar nicht gruselig, sondern richtig toll. Ich kenne Menschen, die immer wieder Müll aufheben beim Spazierengehen. Immer, immer wieder und nicht damit aufhören. Hast du ein wirksames Warum, damit du durchhältst? Wieso schaffen es manche Menschen, am Ende ihres Lebens liebevoll zu sein? Großherzig, offen, interessiert. Und wieso kennen wir Menschen, die das Gegenteil sind? Das Ausstrecken nach Gott ist ein bisschen wie das Synchronisieren mit Gottes Gedanken. Ich weiß nicht, wer von euch ein Smartphone hat oder einen Computer. Ich liebe es, die Updates wegzuwischen. Nervt mich. Nicht schon wieder ein Update. Manchmal machen wir das in unserer Gottesbeziehung auch. Nicht mehr updaten lassen. Nicht mehr mit Gott synchronisieren. Und dann wundert man sich, dass der Rechner immer langsamer wird. Oder wundere ich mich, dass mein Handy plötzlich gar nicht mehr will. Meine Kinder rollen mit den Augen und sagen, Mama, du hast ungefähr 13 Updates nicht gemacht. Das Synchronisieren mit Gott ist für dich und mich persönlich eine wichtige Sache. In Gleichklang bringen. Es ist ein Gedanke, der für dich persönlich gilt und für diese Gemeinde. Eine offene Haltung. Und nun lese ich euch endlich Philipper vor. Philipper 3, 12 bis 14. Ihr habt ja sicher alle eure Bibel mit oder euer Handy, wo ihr mitlesen dürft. Philipper 3, 12 bis 14 in der Neuen Leben-Übersetzung. Ich warte kurz. Unterwegs zum Ziel. Dabei ist mir, und das schreibt Paulus, klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Könnte die Gemeinde Stralsund sein, oder? Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn es hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ich habe gesehen, ihr habt heute Gemeindestunde oder die, die hier in der Gemeinde sind. Eigentlich ist das eine super Brille, die wir aufsetzen können, wenn wir miteinander über Themen reden. Hilft uns das, was wir besprechen, wie wir miteinander sprechen, mit aller Kraft dem Ziel nachzujagen? Hilft uns das, was wir tun, das Ziel zu erreichen? Ich möchte euch die gleiche Bibelstelle nochmal vorlesen in einer Uralt-Übersetzung aus Elberfeld. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Vergessend, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Was für ein Satz! In diesem Text möchte ich heute euch drei Punkte mitgeben, die dich ermutigen, auf Veränderungen einzulassen. Der erste ist, glaubend hinnehmen. Wenn wir in diesem Vers das Hauptverb suchen, keine Angst, es wird keine Deutschstunde, aber vielleicht doch ein bisschen, dann merken wir, es heißt, ich jage. Ihr kennt bestimmt den deutschen Satz, man muss die Person zum Jagen tragen. Manchmal komme ich mir in der Christenheit so vor. Christen sind gerne phlegmatische Beobachter. Mal sehen, ob das Geld reicht. Mal sehen, ob wir Mitarbeiter haben. Das will die Stadt ja auch gar nicht, dass wir uns da einsetzen. Das Hauptverb ist jagen. Wer jagt, plant. Wer jagt, informiert sich. Gestern war Treibjagd. Dann ist klar, man muss an einem bestimmten Punkt sein, mit bestimmter Ausrüstung. Und Man muss ganz viel Geduld haben, die Entwicklung abzuwarten. Gott will sich zeigen. Und Paulus weiß, es ist keine Schnäppchenjagd, keine Jagd nach Anerkennung, kein Laufbahntraining im Fitnessstudio. Paulus will Gott erkennen und er richtet alles darauf aus. Seine Kraft, er will erkennen, wie Gott herrlich ist, was Gnade für ihn bedeutet, ein Leben in Gott. Was heißt das? Er macht sozusagen den Jagdschein des Christseins. Und trotzdem sagt er, ich hab's nicht ergriffen, also ich check's nicht. Dieser Mann, der so viel erlebt hat, und er jagt was? Was ist also das Subjekt? Die Berufung, die wir haben. Ich habe immer gedacht, das Ziel dieses Satzes ist das Ziel. Aber tatsächlich ist es die Berufung, der Kampfpreis, die Gnade, dass wir Gottes Kinder sind. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und wie jage ich nun? Paulus beschreibt es mit drei Partizipien. Vergessend, zielanschauend und ausstreckend. Wenn ich nach hinten gucke, werde ich mir bewusst, was alles in meinen Schritten vorher, in meinen Erfahrungen, in meiner Gottesgeschichte, in meiner Biografie passiert ist. Jeder von uns bringt eine Geschichte mit. Und das Spannende ist, dass wir dieses nach hinten schauen, dass, ach, wir müssen vergessen, was hinter uns liegt, dass es nicht so abgehakt ist, wie wir denken. Denn die Partizipien, die Paulus benutzt, sind Partizip Präsens gesetzt. Das heißt, wir tun all diese Dinge gleichzeitig. Vergessend, was hinter mir liegt, schaue ich auf das Ziel. Wir stehen, wenn wir mit Christus unterwegs sind, immer in der Spannung zwischen dem, was ich mitbringe, was vergangen ist, was auch Geschichte dieser Kirche ist, und mit dem, wo wir hinwollen, nämlich die Berufung Gottes für mein Leben oder für diese Gemeinde sichtbar zu machen. Vergessend, zielanschauend, ausstrecken. Jeder von uns bringt seine Vergangenheit mit. Wenn ich die Vergangenheit als Fessel nutze und mich nur noch damit beschäftige, wie gut die Zeit war. Ich bin aus einer Zeit, wo der Jugendchor ganz groß war. Das waren noch richtig goldene Zeiten. Oder als wir so viele Kinder im Kindergottesdienst hatten, dass wir busseweise die Kinder in Wohngebieten eingesammelt haben. Das war noch toll. Ja, ich bringe diese Erfahrung mit und die war golden und wertvoll. Aber was heißt sie für das, was noch kommt? Was heißt meine Erfahrung in Familie, mit Freunden, wenn ich mich nach Paulus Vorbild ausstrecke und das Ziel im Auge habe? Im Psalm 143, Vers 5 und 6 können wir diese Haltung, die Paulus beschreibt, nochmal näher kennenlernen. Der Psalmist formt da Worte und sagt, ich gedenke an frühere Zeiten. Das tun wir auch gern. Ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Da merke ich einen Unterschied. Das Jetzt betrauern und bejammern und das Alte festhalten, da kann ich ganz gut anknüpfen. Und dann fängt es schon an. Ich denke über Gottes Taten nach und spreche über seine Werke. Ich breite meine Hände aus, meine Seele dürstet nach dir. Ist es nicht vielmehr so, dass ich dabei stehen bleibe, was ich festhalten muss, dass ich mir gar nicht bewusst bin, was ich im letzten Jahr mit Gott bewusst erlebt habe? In vielen Kirchen gibt es keine Zeugnisrunden mehr, wo wir uns erzählen, wie wir Gott kennengelernt haben oder erleben im Alltag, weil die Geschichten Jahrzehnte alt sind. Wie schmerzhaft muss das für Gott sein, der doch Tag für Tag in unser Leben hineinreicht? Bewegung hin zu Gott, im Wissen, woher ich komme, hin zu Gott. Sehnsucht ausdrücken. Hast du schon mal so gebetet? Alleine, für dich oder im Gottesdienst, die Hände nach oben gereckt, verzweifelt, sehnsüchtig Gott suchend? Wie ernst nehmen wir uns eigentlich? Zu ernst? Wer darf dich im Leben mit Jesus weiter prägen? Oder hältst du fest an deinen Erkenntnissen? Welches Buch oder welches Gespräch, welche Konferenz hat dich in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vorangebracht? Der erste Punkt ist also Glauben und Ausstrecken. Der zweite Punkt, den ich hier sehe, ist, ich brauche Hilfe. Das Ausstrecken heißt, da ist Bedürftigkeit. Kennt ihr diese Handbewegung? Von Kleinkindern, die ganz deutlich zeigen. Meine Enkeltochter stellt sich mit ihrer Nase an mein Knie und macht so lange, bis ich endlich verstehe, nimm mich hoch. Und ich glaube, dass wir als Christen das verlernt haben, vor Gott zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ich merke in meinem eigenen Leben, wie schwer es mir fällt, anderen Menschen zu sagen, ich brauche da Hilfe. Ich kann nicht mehr für meinen Chef beten, der ist wirklich so krass. Ich brauche Hilfe, jemand anders muss mir helfen. Selbstoptimierung können wir gut, also uns um uns selber drehen. Der Glaube daran ist ungebrochen, wenn wir nur das Richtige essen, das Richtige lesen, wenn wir nach dem Aufstehen nur die Dinge in richtiger Reihenfolge tun, also wer es noch nicht weiß, beim Aufstehen erst atmen, dann strecken, dann heißt es Wasser trinken, dann kurz innehalten, den Vagusnerv massieren und dann beten und vielleicht ein leichtes Frühstück zu sich nehmen. Und wer das macht, hat bestimmt auch Vorteile, aber wer das macht, macht alles richtig. Wir haben gestern gelernt, dass richtig und falsch uns schadet, die Bewertung uns schadet. Den Gedanken, ich habe mein Leben im Griff, das ist ein Trugschluss. Natürlich können wir auf uns achten und können wir Dinge tun, die uns gut tun und die uns heilen lassen. Aber die Dimension des Haltes, es mein Leben im Griff zu haben, das ist nicht so. Wenn uns versprochen wird, kummerfrei alt zu sein, nur wenn wir das Richtige tun, dann sind wir auf einer falschen Fährte. Ich brauche Hilfe. Uns wird immer wieder beigebracht, alles ist über den Willen steuerbar. Und manchmal müssen wir dann als Christen erkennen, ich schaffe es nicht. Ich will großzügig sein, aber ich krieg's nicht hin. Wenn ich nicht weiß, warum ich da jetzt schon wieder was für irgendwas spenden soll für die Gemeinde oder einen Sportverein, ich krieg's nicht hin. Ich brauche Hilfe. Und Gott erkennen ist, ich jage danach, dass Gott in mir sichtbarer wird. Wir jagen nicht danach, dass wir uns gegenseitig loben, dass wir so erfolgreich sind, dass wir klug sind, dass wir schön sind, sondern wir sollten uns dabei helfen, dass Jesus in uns sichtbarer wird. Wieso fragen wir uns nicht beim Kaffeetrinken, hey, darf ich fragen, warum wird Jesus in deinem Leben so sichtbar? Was kann ich von dir lernen? Oder wie jagst du Jesus eigentlich nach? Wie geht's dir mit deiner Migräne und trotzdem bist du heute hier? Nicht kontrollierend, nicht bewertend, nicht ich, sondern Gott, ich brauche dich. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch gar nicht persönlich kennst, dann möchte ich dir sagen, das ist ein guter Ort hier. Lerne Jesus hier kennen. Du musst hier nichts alleine schaffen. Wer leere Hände hat, Er darf sich dem Leben zuwenden und die Geschenke, die Gott für ihn hat, annehmen. Der dritte Punkt, das Ausstrecken macht meinen Glauben sichtbar. Wir machen einen ganz kurzen Halt zwischen Jesus und einem Verzweifelten aus Matthäus. Und Jesus ging weiter und kam in die Schule und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten und sprachen, ist es recht, am Sabbat zu heilen? Sie wollten eine Sache gegen ihn haben. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dass er ein Schaf hat, das ihm am Sabbat in eine Grube fällt und er es nicht ergreift und aufhebt? Wie viel besser ist nun ein Mensch denn ein Schaf? Darum mag man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund. Es wäre doch auch in Ordnung gewesen, wenn dieser Mann gesagt hätte, Jesus, echt jetzt, das ist mein Handicap. Ich kann sie nicht ausstrecken. Sie ist verkrampft, verzerrt. Sie tut mir weh, jeden Tag. Und so sind wir manchmal mit Gott. Dass wir sagen, Gott, alles gut mit dieser, ich soll hier Teil der Gemeinde sein, ein Leib und ich kenne die ganzen Zitate, aber das ist so zäh und so schwierig und immer wenn Tante Hiltrud da ist, weiß ich, das Argument kenne ich schon. Das Verkrampfte in mir und das Verkrüppelte, zu kurz gekommene, wenn ich das Jesus hinhalte, werde ich sichtbar und dann kann Jesus heilen. Wenn du in einem Thema in deinem Leben verkrampft und erschöpft bist, erschlafft, wundgerieben, dass wir ganz bewusst sagen können, ich weiß, woher dieser Schmerz kommt und ich strecke mich trotzdem aus in der Gemeinschaft. Wenn wir uns an Fehlern messen, ist niemandem geholfen. Macht euch voreinander sichtbar, bleibt betend an diesem verkrampften Thema dran. Vergessend, dass die letzten Jahre die Gebete nicht erhört worden sind. Und trotzdem sehnsüchtig ausstreckend, das ist anstrengend. Viel Spaß darin, diese Bewegung mal so einen halben Tag zu machen. Vergessend und ausstreckend. Unser Ziel ist nicht nur das Jenseits, das Vertrösten, das Ach komm schon. Wir dürfen und sollen unsere Hilfsbedürftigkeit zeigen und uns ausstrecken. Wieder und wieder. Wieder und wieder. Wie ist es hier bei diesen Menschen in dieser Gemeinde? Habt ihr Räume, wo ihr Hilfe erbitten dürft? Wo ihr euch ausstrecken könnt? Wenn ihr euch auf das Ziel Jesus fokussiert, da liegt so viel Kraft, Orientierung und Ruhe. Streckst du dich danach aus? Gott braucht deine Religion nicht, deine alten Erfahrungen, deine Abläufe, deine, das geht doch nicht, Ansichten. Er braucht dein Herz. Fasse Mut. Frag dich, wie komme ich weiter? Wie kann ich weitermachen? Wie kann ich mich ausstrecken, trotz meiner Schmerzen, in meiner Wut, in meiner Hoffnungslosigkeit? Paulus schwärmt von Jesus und von Christus und seiner Kraft der Auferstehung. Und wenn wir uns auf Ostern vorbereiten, dann lade ich dich ein, nochmal ganz neu zu verstehen, was dieses Osterfest für eine Kraft für dein Leben ist. Ich lade dich ein, glaubend heute neu zu beginnen, die Jagd zu beginnen, dich fit zu machen, deine Fragen zu stellen, Themen aufzumachen, wo du Hilfe brauchst. Streck dich aus. Das Ziel vor Augen. Investiere nochmal neu in Mut, in Gebet, in Vergebung. Und frag dich immer, dient das, was wir tun und sagen, dass wir einander dem Ziel näher kommen. Amen.